Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ein bisschen Halskratzen, deswegen habe ich mir noch einen Bonbon reingeworfen, was keine gute Idee war. Möge ich mich nicht verschlucken. Amen. Ich fange an mit einem Wort der Erkenntnis, was ich noch habe. Für ein Ehepaar, entweder hier im Raum oder im Livestream. Ich lese es einfach vor. Es geht um ein verheiratetes Ehepaar. Ihr seid über 5 Jahre verheiratet und ihr habt keine Kinder. Und das Wort geht an den Mann. Und der Heilige Geist sieht dich, wie du als junger Mann Jesus geliebt hast, aber diese Liebe langsam erkaltet ist. Und so wie du dich langsam von der Liebe Jesus entfernt hast, wendet sich dein Herz langsam ab von deiner Frau. Und in deinen Gedanken hat ein Prozess begonnen, den ich nicht näher ausführen möchte. Aber Gott ruft dich heute Morgen, verlasse deine Ehe nicht, lass dich nicht auf etwas anderes ein. Komm zurück mit deinem Herzen zu deiner Frau und entscheide dich heute für die Liebe Jesu neu. Der Plan, die Berufung, die er dir offenbart hat, ist nicht vorbei. Sie wartet, von dir gelebt zu werden. Komm heute zurück wie der verlorene Sohn, von dem es heißt, dass der Vater bereits wartet. Der symbolische Siegelring wartet auf dich. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du auf uns wartest und dass du uns die zweite Chance gibst. Und du siehst diesen Mann und ich danke dir dafür, dass dieser Mann von dir überführt wird, Heiliger Geist, und zurückgebracht wird zu deiner Liebe, Jesus. Und dass dort eine Berufung nicht verloren geht, sondern dass sie jetzt erst richtig startet. Und dass diese Ehe gerettet wird und dass ein wunderbarer Dienst darin geschieht. Und genauso wie du diesen jungen Mann rufst, so danke ich dir dafür, dass du uns als Gemeinde heute rufst. Und dass du auf uns wartest wie auf den verlorenen Sohn. Und ich danke dir dafür, dass wir immer in deine Arme kommen dürfen. Amen. So, ihr dürft die PowerPoint starten. Wunderbar, vielen Dank. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen von meinem Arbeitskollegen. Dieser Arbeitskollege heißt Walid. Und Walid kommt aus Syrien und ist dann nach Deutschland gekommen. Und in Syrien hat seine Familie und er viel Schlimmes durchgemacht. Aber Gott sei Dank, jetzt ist er in Deutschland. Und kurz nachdem er dann hier in Deutschland angekommen ist, hat er auch gleich einen Sprachkurs angefangen und hat eine Ausbildung bei uns in der Firma angefangen als Orthopädietechniker. Und er wurde immer besser in der deutschen Sprache und in den Vokabeln hat er sich richtig reingehängt. Und nebenbei hat er noch Medizin und Anatomie gelernt und alles, was man dafür so braucht. Und an seinem Verhalten hat man gemerkt, er arbeitet auf irgendwas hin. Und so kam der Tag, dass er mit einer Einbürgerungsurkunde in unsere Abteilung kam. Und ich zeige euch mal davon ein Bild. Das ist Walid. Und er hat mir auch erlaubt, dass ich das Bild zeige. Und ab diesem Tag haben wir ihn dann scherzhaft nicht mehr Walid Suleiman genannt, sondern, weil er jetzt Deutscher ist, hieß er dann Walter Zimmermann. So. Er hat sich angepasst, genau. Und ich habe ihn dann gefragt, was brauchst du denn überhaupt so für eine Einbürgerung? Ich bin ja Deutscher und musste sowas nicht machen. Ich habe das per Geburt ausbekommen. Und er hat gemeint, ja, ganz viele Formulare ausfüllen. Dachte ich mir, jawohl, schon mal richtige. Und dann gibt es noch den Einbürgerungstest. Und von dem Einbürgerungstest muss man 17 der 33 Fragen richtig beantwortet haben. Und als ich in der Vorbereitung zu meiner Predigt mal da reingeschnuppert habe in diesen Einbürgerungstest, da bin ich mit Zuversicht dran. Denn Geschichte und Gemeinschaftskunde, das waren so meine Lieblingsfächer in der Schule. Und auf einmal kamen da Fragen, da wusste ich die Antworten nicht mehr. Da wusste ich gar nicht mehr, dass das überhaupt ein Thema sein kann, dass es sowas überhaupt gibt. Ui, gar nicht so leicht. Aber dann, da kam mir der Gedanke, Gott sei Dank, ich bin ja Himmelsbürger. Ich muss ja diesen Test gar nicht machen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Philipper 3,20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Halleluja. Gibt es, und jetzt die Überleitung, auch einen himmlischen Bürgertest? Müssen wir irgendwelche Fragen beantworten, um errettet zu werden, um Bürger des Himmels zu sein? Und jetzt sitzt du vielleicht hier und du sagst, was, wir sind doch gerettet nur aus der Liebe, wir brauchen keinen Test mehr, die Gnade allein. Vielleicht bist du auch hier und sitzt vor mir und sagst, siehst du den Bruder rechts von dir? Der redet die ganze Zeit, er ist errettet aus Liebe und dann ruht er sich daraus aus. Ein anderer sagt, wenn so jemand Christ ist, ja vielleicht sogar eine Gruppe leitet, dann will ich definitiv nicht Christ sein. Und Tante Bertha Margarete, die ist sowieso die Schlimmste. was die schon alles getan hat, aber geht seit 20 Jahren zu den Strahlis. Und ein anderer antwortet, siehst du, wie er richtet? Eieiei. Also, meine Frage heute lautet, wie sollen wir leben? Jesus, wie stellst du es dir eigentlich vor? Gibt es so etwas wie einen himmlischen Bürgertest, wie einen Einbürgerungstest? Und welche Bibelstelle eignet sich am besten, ob wir den himmlischen Bürgertest bestehen würden oder auch nicht? Und es gibt da eine wunderbare Bibelstelle. Und zwar ist das die berühmte Bergpredigt. Und hier hat Jesus ein Bild gemalt von seinem Himmelreich hier auf Erden. Und ich will mit euch heute die Bergpredigt anschauen, ob wir dort Hinweise finden, wie wir als Jünger leben sollen. Und wenn wir Bürger sind und Rechte haben, haben wir dann vielleicht auch doch Pflichten in unserem Leben? Lasst uns uns anschauen. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ah, ich brauche Jesus nicht oder ich brauche diese ganze Predigt nicht, dann nehme ich gleich einen Vers aus der Predigt. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Harte Worte. Gott sei Dank gibt es die Gnade. Also, das ist die Bergpredigt, eingeteilt in 20 Regeln, 20 Kapiteln. Kapitel nicht, aber so Abschnitte. Und da gibt es ganz viel. Und wir werden uns die 20 heute nicht anschauen. Aber was ich besonders finde an der Bergpredigt, ist, dass die Bibel mit all ihren Versen, mit all ihren Kapiteln ganz viel Prophetisches hat. Oft auch etwas Symbolisches hat. Und wenn man einen Vers nimmt, kann man daraus 100 Bücher schreiben. Und man findet immer noch nicht die abschließende Erklärung. So tief ist das Wort, das Jesus und die Bibel und der Vater uns offenbart hat. Der besondere Charakter an der Bergpredigt ist aber, dass Jesus da ganz leicht redet und ganz klar spricht. Und die Bergpredigt kann uns helfen, dabei den Maßstab an unser Leben anzulegen und sie mit den Maßstäben Gottes auszuleben. Also, ich möchte mit euch drei der folgenden Abschnitte näher anschauen. Und zwar ist es der Zorn, die Rache und die Sorgen. Seid ihr bereit dazu? Ah, das war noch nicht ganz so. Sind wir bereit, diese Verse auf unser Leben anzuwenden? Möchtet ihr es heute hören und umsetzen? Egal, was es euch kostet. Halleluja, wunderbar. Es waren jetzt nur, ich glaube, gefühlt 2 Stimmen. Ich versuche es, die anderen dazu auch zu motivieren. Fangen wir an. Der Zorn. Matthäus 5, 21 bis 25. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gaben zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bringe deine Gabe da. Jeder, der vorhin noch nicht so begeistert war und sich denkt, ja, Gott sei Dank habe ich nicht vorhin gerufen. Ihr habt eine gute Selbstreflexion. Ich möchte mit euch einen Vers genauer anschauen. Und zwar, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring deine Gabe da. Erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, wen meint Jesus mit seinem Bruder? Vielleicht sitzen hier lauter Schwestern und ihr habt Streit untereinander und denkt euch, Halleluja, es sind nur die Männer gemeint. Im Griechischen wird das Wort Adelphos verwendet, kann das männliche Geschwisterkind sein, heißt aber auch die Person, die man aufgrund einer gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie ein Geschwisterkind ansieht. Und wie nennt uns Jesus? Freunde, Familie, seine Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern. Das heißt, wir alle sind in diesen Versen mitgemeint. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, da hat ja niemand was gegen mich. Es ist ja nur eine leichte Diskussion gewesen oder eine etwas stärkere Meinungsverschiedenheit. Wenn du genau in diesem Moment jetzt daran denkst, dann meine ich genau diese Situation. Die Folge des Zorns, wie Jesus es hier aufwirft, sind weitere Gedanken und Gedankenspiralen und auch Schubladen. Und zum Schluss entsteht eine Unvergebenheit. Jesus nimmt aber das Wort Unvergebenheit hier gar nicht in den Mund. Er sagt schon ganz am Anfang, da beende es. Und die folgenden Verse sind die Begierde, die dann aufkommt und dann später auch die Scheidung in der Ehe. Und ich glaube, diese Scheidung lässt sich beziehen auf Beziehungen, die auch kaputt gehen. Wenn wir nicht anfangen, den Zorn, der uns entsteht, zu beenden. Jesus will es gar nicht so weit kommen lassen. Er sieht die Wurzel schon vorher und er will an die Ursache ran. Und Jesus geht so weit, dass er sogar von dir heute Morgen die Initiative fordert. Er sagt, lass deine Opfergabe stehen und kläre das erst mit deinem Bruder. Er sagt nicht, warte, bis der Streit so weit eskaliert, dass dann mal endlich was gesprochen wird. Warte, bis der andere etwas sagt. Nein, er sagt, wenn du weißt, da hat jemand etwas gegen dich, dann kläre es. Ja, was kann ich dafür, dass der immer alles falsch versteht, was ich sage? Kann ich etwas dafür, wenn er das ganz anders versteht, wie ich es sage? Und Jesus' einfache Antwort lautet, ja. Wenn du ihm nachfolgst, dich von seiner Liebe füllen lassen willst, dann hat das genau damit zu tun. Und herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer im Livestream. Wir sind mittendrin im Vers für dieses Jahr unserer Gemeinde. Wie lautet unser Jahresvers? Ja, genau, das ist die Jahreslosung. Wir haben einen Vers als eigene Gemeinde und zwar lautet dieser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also, wenn sein Reich kommen soll, dann muss unser Reich erstmal verschwinden. Dann muss unser Stolz weg. Dann müssen wir in unserem Leben ganz viele Bereiche aufgeben, loslassen und Platz machen. Und was meine ich damit? Ich meine damit Selbstverleugnen. Und Selbstverleugnen, das steht im Neuen Testament nicht für Selbstquälerei. Die Forderung an Jesus, an seine Jünger, die sich selbst verleugnen, die zieht darauf ab, dass sie ihr eigenes Ich nicht mehr als maßgebend erachten. Dass sie darauf verzichten sollen, die Antriebe ihrer eigenen Person zu folgen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir unter die Führung Jesu kommen. Also sind wir heute Morgen bereit, uns selbst nicht mehr als maßgebend anzuerkennen? Sind wir bereit, uns selbst heute aufzugeben? Vielleicht denkst du dir, ja, dann bin ich doch der Depp vom Dienst. Dann bin ich doch der Fußabtreter der ganzen Gesellschaft. Und diese Frage, die will ich später dir beantworten. Aber was kann passieren, wenn wir den Zorn loslassen? Was kann passieren in unserem Leben, in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, wenn wir den Opferkorb, unsere Opfergaben loslassen und uns aufmachen, uns zu versöhnen? Und dazu möchte ich Kevin nach vorne holen, der ein wunderbares Zeugnis erlebt hat. Und ich möchte, dass ihr, liebe Gemeinde, das mitnimmt. Guten Morgen, Kevin.
Also auch einen guten Morgen von meiner Seite aus. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Kevin und ich bin seit circa 9 Monaten im Glauben. Und ich habe heute ein Zeugnis von meiner Mutter, wie es dazu gekommen ist, wie ich ihr vergeben konnte. Und das hat angefangen, ich bin mit meinem Stiefvater aufgewachsen, meiner Stieffamilie und meiner Mutter. Und es war eine ziemlich kleine Familie, aber es war glücklich, das war alles, was ich hatte. Und ich habe halt auf diese Familie aufgebaut, weil ich habe darauf aufgesehen, so. Ich hatte zwar nicht so eine große wie andere, aber es war gut und ich war zufrieden damit. Aber das hat sich geändert, als ich dann 16 war. Es sind Streitigkeiten aufgekommen, wo halt dafür gesorgt hat, dass die Familie auseinandergebrochen ist. Und ich habe lange nicht gewusst, wohin mit mir. Ich bin zu meinen Stiefgroßeltern gezogen und ich meine, ich liebte meine Stiefgroßeltern, aber ich konnte mich dort nicht anpassen. Ich konnte mich nicht an die neue Lebenslage gewöhnen. Ich bin tief in Depressionen reingerutscht. Ich habe sehr viel mit Drogen dann zu tun gehabt. Und Ich habe die Schule sausen lassen, ich bin von der Schule geflogen. Das war dann auch der Punkt, wo ich dann bei meinen Stiefgroßeltern rausgeflogen bin nach 2 Jahren. Und ich bin dann wieder zu meiner Mom gegangen. Aber das waren viele Jahre, die ich nicht mit meiner Mutter verbracht habe. Die Bindung zu meiner Mutter ist verloren gegangen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe sehr viel Hass auf sie aufgebaut. Durch das, was geschehen ist, das, was passiert ist. Und ja, aber ich bin dann wieder zu ihr nach Hause gegangen und ich dachte, okay, vielleicht wird das was. Aber das war das Gegenteil. Irgendwann mal ist dann ein Brief von der Polizei gekommen, eine Vorladung wegen Drogen. Und dann bin ich halt da auch wieder rausgeflogen. Dann war ich die erste Woche obdachlos, habe bei einem Freund gewohnt. Und dann bin ich dort irgendwann gegangen, weil ich mich mit ihm verstritten hatte, weil ich halt sehr viel negative Emotionen in mir hatte. Und dann habe ich meine Mutter echt angebettelt, dass ich wieder zu ihr gehen kann, weil ich wusste nicht, wohin mit mir. Und dann bin ich zu ihr gegangen. Aber das war dann auch nicht sehr lange, weil sie sich dazu entschieden hatte, dass sie mit ihrem neuen Freund nach Bayern zieht. Und natürlich, ich hatte die Option gehabt, mitzugehen, aber ich wollte nicht. Ich meine, warum auch? Ich hatte keine Sicherheit, dass sie mich dort nicht wieder rausschmeißen würde. Und ich wollte nicht mit einem Mann zusammenleben, zu dem ich keine Bindung hatte. Und dann war es so, letztes Jahr im Februar ist sie dann nach Bayern gezogen und daraufhin war ich dann obdachlos. 8 Monate lang, oder nicht 6 bis 8 Monate. Und 1,5 Wochen bin ich umhergeschlendert. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Und dann habe ich, das hatte auch sehr viel mit Stolz zu tun. Ich hatte ein Angebot bekommen von meiner alten besten Freundin und ihrer Mutter, dass ich bei ihnen leben kann. Aber ich war viel zu stolz, um das anzunehmen und dachte so, ey, ich will sie nicht belasten, ich bleibe lieber draußen. Habe dann dort geguckt, dass ich dort schlafe. Aber irgendwann habe ich es geschafft, meinen Stolz abzulegen und dann dort zu schlafen. Das war dann auch die Zeit, wo ich dann zu Gott gefunden habe. Und als ich zu Gott gefunden habe, habe ich Liebe gefunden. Ich habe Frieden gefunden und vor allem Familie, die in die Brüche gegangen ist. Und dann irgendwann kam die Sommerfreizeit in Kroatien. Und das war eine Zeit, wo ich mich ziemlich gut weiterentwickeln konnte, in Gott wachsen konnte. Und dann hat mir Lobpreis am Strand gemacht. Und dann kam jemand aus der Jugend nach vorne, Paolo, und hat sein Wort weitergegeben, was er auf dem Herzen hatte, seit langem. Und dann ging es auch darum, dass man Vater und Mutter auch ehren soll. Egal, was geschehen ist, so steht es auch geschrieben. Man soll Vater und auch Mutter ehren. Das ist auch in den 10 Geboten drinne. Und das war dann die Zeit, wo ich dachte, okay, jetzt ist die Zeit, meiner Mutter zu vergeben. Ich bin dann zu einem Jugendleiter vorgegangen, wir haben zusammen gebetet, weil ich das alleine nicht geschafft hätte. Und dann konnte ich meiner Mutter nach 2,5 Jahren wieder schreiben, so hey, ich vergebe dir, es ist in Ordnung, was geschehen ist und ich habe dich lieb. Und es war auch das erste Mal nach 2,5 Jahren, dass ich sie überhaupt Mama nennen konnte. Aber dieses ich habe dich lieb, das war noch nicht gleich ein ich liebe dich. Also verging auch die Zeit, ich habe in der Zeit auch zu meiner geistlichen Mutter gefunden, die mich da ein bisschen angestupst hatte. Und ich konnte auch beobachten, wie eine Mutter ist. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil man hat nur eine Mutter. Und ich denke, ich sollte auch wieder mit meiner Mutter reden. Dann kamen auch die kleinen Gespräche wieder auf. Und diese kleinen Anstupser hat mich auch dazu motiviert, mehr darüber nachzudenken, dass vielleicht, wie meine Mutter gehandelt hat, nicht nur sie war, sondern auch Geistliches im Spiel war, was ich in dem Moment nicht sehen wollte. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich auch verstanden. Und dann kam die Silvesterfreizeit, der Galaabend. Und es war dann um 0 Uhr war das. Und ich hatte es dann so auf dem Herzen, dass ich meine Mutter anrufen sollte. Und egal, wie ich es irgendwie abgestritten hatte, es ging nicht, dass ich das abstreiten konnte. Also habe ich das getan. Ich habe kurz Bescheid gesagt, habe mich distanziert und konnte dann meine Mutter anrufen. Es war zwar sehr laut, aber wir haben es geschafft, uns zu verstehen. Und dort konnte ich ja dann noch das erste Mal sagen, dass ich sie liebe und dass ich ihr nochmal vergebe. Und ich habe mich davor immer gefragt, so hey, wenn meine Mutter mich so liebt, weil sie hat mir immer geschrieben, du bist mein Sohn und ich vermisse dich, aber ich habe es halt nicht gespürt, so weil sie ist ausgezogen, sie ist in ein anderes Bundesland gezogen und ich habe mich gefragt, wenn sie mich so sehr liebt, warum kommt sie dann nicht, so um mich zu besuchen, wieso wollen wir kein Treffen ausmachen, aber in dem Moment, wo ich sie dann dort angerufen habe und gesagt habe, dass ich sie liebe, genau in dem Moment hat sie mich auch nach einem Treffen gefragt. Nämlich am 17.02. wird dann das erste Treffen wieder sein, wo wir uns nach einem Jahr wieder sehen und nach 3 Jahren wieder auf dem neutralen Boden sehen, wo Vergebung passiert ist, wo jetzt Frieden herrscht und ich auch Gott dafür dankbar sein kann, dass ich hier stehen kann und dass er nicht nur mein Leben gerettet hat, sondern auch meine Beziehung mit meiner Mutter. Und der erste Schritt dafür war die Vergebung.
Danke dir, Kevin. Abschließend möchte ich den Abschnitt mit einer Frage an dich. Gibt es in deinem Leben gerade jemand, der dir einfällt? Ich glaube, du brauchst nicht warten auf das Drängen des Heiligen Geistes. Denn Jesus beruft uns alle damit, dass wir in Vergebung leben sollen. Amen. Machen wir weiter. Abschnitt 2. Matthäus 5, 38 bis 41. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Wenn jemand vor dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm 2. Das ist die Antwort auf die Frage, bin ich der Fußabtreter der Gesellschaft? Ja, bin ich denn der Depp vom Dienst? Kann man denn mit mir alles machen? Wenn wir es aus eigener Motivation versuchen und du besonders barmherzig sein willst, weil du gehört hast, dass es richtig ist, ja, dann bist du automatisch der Depp vom Dienst. Wenn du es versuchst, aus eigener Kraft, ohne deine innere Einstellung zu verändern, ja, dann bist du der Fußabtreter der Gesellschaft. Und automatisch wirst du daran zerbrechen. Oder eines Tages durchdrehen, weil der ganze angestaute Frust raus will. Aber was passiert, wenn wir es machen, weil Jesus die Kontrolle in unserem Leben hat? Wenn wir unseren Stolz ans Kreuz nageln. Ich möchte mit dem Vers anfangen, die Backe. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ich möchte ein bisschen kulturhistorisch werden, und zwar explizit erwähnt hier Jesus die rechte Backe. Und Historikern ist bekannt, dass in der damaligen Zeit es streng verboten war, die linke Hand zu benutzen. Man durfte die linke Hand nur für unsaubere Arbeiten benutzen. Und mit der linken Hand durfte man sonst nichts anderes machen. Schon das Aufzeigen mit der linken Hand oder das Heben in einer Versammlung mit der linken Hand, geschweige denn Körperberührung oder Schlagen, also Ohrfeigen, war strengstens verboten. Die linke Hand, die war unrein. Also wenn man jemanden schlägt oder ohrfeigt, dann immer nur mit der rechten Hand. Okay? Wenn ich also jemanden mit meiner rechten Hand schlage, dann muss ich automatisch auf die linke Wange schlagen, damit ich ihn treffe. Okay? Das heißt, ich habe es euch mal mitgebracht, das sieht dann so aus. Mit meiner rechten Hand schlage ich jemanden auf die linke Wange. Was sagt aber Jesus? Er sagt nicht die linke Wange, sondern wenn dich jemand schlägt, auf die rechte Backe. Was bedeutet das? Das ist ein Schlag mit dem Handrücken. Und der Schlag mit dem Handrücken, der war zur Zeit Jesu eine tiefst beleidigende Geste. Sowas hat man nicht gemacht. Das durfte eigentlich nur von einem Herrn ausgeführt werden, gegenüber seinem Sklaven oder seinem Diener oder seinem Leibeigenen. Und auch dann, nicht um ihn zu verletzen, sondern ihm zu demütigen. Und damit ihr es besser versteht, das sieht dann so aus. Vielen Dank, Luis und Nico, ihr habt euch bereit erklärt. Und in groß, damit ihr es besser seht, so. Das heißt, Jemand schlägt mit der rechten Hand, mit dem Handrücken auf die linke Backe. Und das Ziel ist es, dich herabzusetzen. Das Ziel ist es, dir deine Ehre zu nehmen. Das Ziel ist es, dir eine Schande zuzubereiten. Und was sagt Jesus? Halte noch die andere Backe hin. In dem Moment, in dem uns die Ehre genommen wird, in dem uns kein Respekt gezollt wird, in dem Moment, in dem wir so etwas erfahren, egal von wem, dann brodelt es doch eigentlich in uns auf. Ich hoffe, dass du in deinem Alltag wenig erlebst, dass dir jemand auf die Backe schlägt. Aber mit Worten wird uns öfters auf die Backe geschlagen. Und zwar so, dass uns die Ehre genommen werden soll. So, dass wir verletzt werden sollen. So, dass jemand dich beabsichtigt, dich zu demütigen. Das passiert ganz oft. Sei es auf der Arbeit, in der Schule, ich hoffe nicht in der Familie, aber auch dort. Oder deine Nachbarn. Was meint also Jesus damit? Auch hier möchte ich wieder ein Bild euch geben. Und zwar stellt euch vor, eine verheiratete Frau und sie hat gerade erfahren, dass ihr Mann hinter ihrem Rücken schlecht über sie redet. Boah, sie ist verletzt in ihrer Würde als Frau. Sie ist verletzt in ihrem Ansehen als Ehefrau. Und jetzt will sie zum Gegenschlag ausholen. Jetzt will sie es ihm heimzahlen. Das geht doch nicht. Und warum nehme ich gerade dieses Bild? Weil in Gesprächen mit Männern und Jungs auf Jugendfreizeiten oder auf Männerfreizeiten ich schon öfters erleben durfte, dass wir Männer eigentlich die viel schlimmeren Zicken sind. Was? Der Chef hat den Kollegen befördert? Ich wurde gekündigt? Hat meine Ehefrau gerade den Witz wirklich auf meine Kosten gemacht? Wie haben hier gerade meine Kinder reagiert? Wollen sie mich bloßstellen? Wollen sie der ganzen Welt zeigen, dass sie keinen Respekt vor mir haben? Hat der Pastor gerade wirklich diesen Kommentar zu meiner Kleidung gesagt? Hat David gerade gesagt, ich bin eine beleidigte Leberwurst? Was ist die Reaktion? Ich mache hier länger nicht mehr mit. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Fang doch mal bei dir an. Wer bist du eigentlich? Und dann gehst du in den Angriff über. Und dann kommt Jesus und er sagt, und jetzt halte die andere Backe hin. Liebe Gemeinde, fangen wir an, uns selbst zu verleumden. Und automatisch wird das Gottesreich uns nahegebracht. Und wenn wir anfangen, die Backe hinzuhalten, aus der Überzeugung, dass das, auf was wir verzichten, nichts im Vergleich ist zu dem, was wir von Jesus bekommen. Oh, Halleluja. Aber solange du deine Backe nicht hinhältst, solange du an deinem Recht festhältst, wird es immer wieder Punkte geben in deinem Leben, an denen wirst du nicht weiterkommen. Ja, du wirst über dich selber stolpern. Und Jesus ruft uns und er sagt, haltet die andere Backe hin. An dieser Stelle auch der unbedingte Hinweis. Wenn du Missbrauch erlebst in deiner Familie, durch einen Partner, seelisch oder körperlich, dann bitte ich dich dafür, dass du später zu den Pastoren kommst. So, es geht weiter. Die Meile. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei mit ihm. Wer sollte jemanden zwingen, eine Meile zu gehen? In manchen Übersetzungen heißt es, und wenn ein Freund dich bittet, eine Meile zu gehen. Auch hier bezieht sich Jesus wieder auf ein Gleichnis, auf eine Regel im Alltag. Und zwar, wer zwingt dich? Dein Freund, die Römer. Römische Soldaten. Die römischen Besatzer hatten das Land Israels damals weitgehend unter Kontrolle. Und immer wieder gab es aber Terrorgruppen, die die Römer vertreiben wollten, die Anschläge vorbereitet haben, die es zum Ziel gemacht haben, Römer zu töten. So wie wir es auch manchmal lesen, wenn unsere deutschen Soldaten irgendwo in Mali sind, dann heißt es immer wieder, bei Anschlägen sind folgende Soldaten gestorben oder so viele sind gestorben, weil sie die Besatzer in ihren Augen aus dem Land haben wollen. Und die römischen Soldaten haben deswegen die Einheimischen als Schutzschilde genommen. In der Hoffnung, dass wenn da ein Einheimischer vor ihnen läuft, dass sie nicht angegriffen werden. Aber die Römer, die hatten eine mustergültige Verwaltung. Fast so wie die Deutschen, wenn sogar vielleicht nicht besser. Und da haben sie gesagt, aber maximal nur eine Meile, eine Person. Denn wenn ihr ihn zwingt, den ganzen Marsch mitzugehen, dann stacheln wir sie noch mehr auf und dann gibt es noch mehr Leute, die zu Terroristen werden. Deswegen eine Meile. Und danach schnapp dir jemanden anderen, der dein Gepäck trägt. So dass du immer dein Schwert hast. Also, wie können wir uns das vorstellen? Ein Bauer auf dem Weg zum Acker, in der einen Hand ein Esel, die Schnur des Esels, in der anderen Hand den Pflug. Und jetzt kommen die Römer, sie wollen zum Gebirge hinauf. Sie packen diesen Bauern und sagen, gehe mit uns eine Meile. Da wird nicht gefragt, hast du heute noch was vor? Hast du Kinder? Wie sind deine Pläne für die Zukunft? Passt es mit der Work-Life-Balance? Nein, sie packen ihn. Er muss alles liegen lassen, weiß nicht, ob es später vielleicht gestohlen wird. Und sie sagen, trag unser Gepäck, dass wir die Schwerter in der Hand haben, falls wir überfallen werden. Der Bauer wusste ja nicht, ob die Terroristen überhaupt Rücksicht auf ihn nehmen. Er läuft jetzt also mit in dem Wissen, wenn es da jemanden ganz Extremisten gibt, dann wird er mich auch umbringen. Und die Bauer, die wussten auch genau, was sie tun. Vielleicht war das ein Familienvater, vielleicht ist gerade sein Kind geboren. Aber das ist mir egal. Ich brauche ihn als meinen Schutz. Und so werden die Soldaten gegangen sein. Vielleicht machen sie sich auch noch lustig über ihn auf dem Weg. Haha, die Juden tragen mein Gepäck. Vielleicht haben sie aber auch geschwiegen. Ich weiß es nicht. Und dann kommt Jesus und sagt, und jetzt lauf noch eine Meile mit. Und stellt euch vor, die Römer laufen jetzt eine Meile und sagen, so, wir sind fertig, du darfst jetzt gehen. Und der Bauer kommt unter Einsatz seines eigenen Lebens und sagt, nein, ich gehe noch mit. Ich laufe noch eine weitere Meile. Ich glaube, die beiden hätten es erst nicht geglaubt. Sie hätten gesagt, hä, du spinnst. Aber es ist ja gut, wenn es keinen anderen gab. Wunderbar, wenn es da einen Depp gibt, der ihnen das Gepäck trägt. Wunderbar, begleite uns noch ein Stück. Aber irgendwann hätten sie ihn gefragt, warum tust du das eigentlich? Warum bist du diese Meile mitgelaufen? Und wenn nicht die zwei, dann die anderen zwei. Und wenn nicht die, irgendwann gäbe es in dem Leben eines Bauern römische Soldaten, die gefragt hätten, warum läufst du diese Meile eigentlich mit uns? Und wisst ihr, ich glaube, Jesu Botschaft in diesem Vers ist, dass die Fronten, verhärtete Fronten, aufgebrochen werden können. Und zwar aus der Position des Schwächeren. Ich gehe eine zweite Meile mit euch, heißt aktiv die Rolle zu übernehmen. Heißt aktiv sich unterzuordnen und zu sagen, ich bin dabei. Und auch wenn es bedeutet, dass es mein eigenes Leben kostet. Liebe Gemeinde, was ist diese Meile in unserem Leben? Was ist in deinem Leben aufgezwungen von anderen? Was fühlt sich in deinem Leben so an, als wäre es von Besatzern entstanden? Habt ihr Beispiele? Die Juden haben von Christus erwartet, dass er ihnen die Errettung bringt, die Befreiung von den Römern. Und seine Antwort, ich glaube, die fühlt sich an, für jemanden, der tagtäglich gedemütigt wurde von den Römern, die fühlt sich im ersten Moment an wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, ist denn Gott sein Volk egal? Ist Gott denn mein Umstand, den ich gerade habe, ist der egal? Wenn ich manchen Stimmen in den Medien glaube, dann haben wir gerade die schlimmste Regierung aller Zeiten. Und man muss auswandern, abwählen. Hat Jesus den Juden empfohlen, verlasst das Land? Nein, er hat gesagt, geht die zweite Meile mit. Würde Jesus dir empfehlen, deinem Ex, deiner Ex-Frau, deiner Ex-Freundin, ihm oder ihr eins auszuwischen? Oder würde er sagen, bring dieses Anliegen vor dem Thron Gottes? Und ich möchte, dass wir verstehen, dass wir es nicht einfach nur hinnehmen sollen. Das wäre eine falsche Behauptung. Weil dann wäre es immer noch wichtig in unserem Leben. Aber Jesu Wunsch ist es, dass unser Leben uns nicht mehr wichtig ist. Weil Jesus der Fokus ist. Nicht die Verletzungen, die dein Ex-Mann oder deine Ex-Frau dir angetan haben. Nicht das ständige ignoriert werden. Nicht das immer andauernd übersehen werden. Nicht der respektlose Umgang deiner Kinder in deinem Leben sind wichtig. Nein, dein Fokus soll Jesus sein. Und aus diesem Fokus wirst du befähigt, die zweite Meile zu gehen. Aus diesem Fokus kannst du die andere Backe hinhalten. Wenn wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann meint genau Jesus das. Sind wir bereit dafür? Gott gibt uns Kraft dafür. Ich möchte zu meinem dritten Punkt kommen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alle das braucht. Es soll euch zuerst ums Reich Gottes gehen und Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles Übrige dazugegeben werden. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Macht euch also keine Sorgen. Jesus, wir haben gerade Inflation. Und Jesus weiß das. Und genau deswegen spricht er ja heute zu dir. Und vielleicht sitzt du heute vor dem Bildschirm, weil es eine Krankheit in dir gibt, die dich plagt und du bist zu schwach, herzukommen. Und du hörst diese Sätze von Jesus, mach dir keine Sorgen. Liebe Gemeinde, die Sorgen werden nicht einfach verschwinden. Aber ich möchte dir auch sagen, Jesus wischt deine Sorgen nicht einfach weg. Nein, er nimmt sie ernst. Er selbst sagt, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Es ist also lebensnotwendig. Sogar der Vater im Himmel weiß, was du brauchst. Und er macht sich auch nicht lächerlich in dieser Bibelstelle über dich. Aber Jesus möchte dir den himmlischen Umgang in deiner Lage zeigen. Und dass du trotz Sorgen, Krebs, großer Trauer eben dann den Vater kennenlernen kannst, der sich genau dir in diesem Tal offenbaren möchte. Und ein großes Anliegen meiner Predigt sind die Sorgen der Eltern. Und Sorgen macht man sich irgendwie ständig gefühlt die ganze Zeit um seine Kinder. In meinem Skript steht sogar, meine Kinder wollen nicht in die Kinderstunde. Hätte ich es lieber nicht aufgeschrieben, dann hätte ich heute nicht so ein Theater gehabt. Mit der Geburt beginnen die Sorgen. Kleine Kinder, kleine Sorgen und große Kinder, große Sorgen. Aber was kann passieren, wenn wir die Sorgen nicht abgeben? wenn wir alle Sorgen behalten, wenn wir Liebe verwechseln mit, ich mache mir Sorgen und zeige dir dadurch, dass ich dich liebe, dann kann das Broken Heart Syndrom entstehen. Das bedeutet gebrochenes Herzsyndrom, eine anerkannte Krankheit. Das ist eine auftretende Funktionsstörung des Herzmuskels, ausgelöst durch Kummer oder Stress. Und Symptome können sein Brustschmerzen, Atemnot und, wenn es weitergeht, sogar Ohnmacht. Und hauptsächlich sind Mütter von erwachsenen Kindern davon betroffen. Und wenn es die Männer trifft, dann sind die Symptome sogar noch stärker, und zwar ähnlich wie einem Herzinfarkt. Und liebe Gemeinde, meine Kinder sind noch klein. Ich weiß noch nicht, wie es ist, große Sorgen zu haben. Aber seitdem ich Kinder habe, sehe ich Jugendarbeit aus einem ganz anderen Licht. Und ich sehe die Jugendlichen mit anderen Augen. Und zwar mit dem Augen wie ein Papa. Und seitdem ist Jugendarbeit für mich noch mal viel intensiver. Und ich freue mich viel stärker, wenn sie Durchbrüche haben. Wenn sie in ihren Geistesgaben wachsen, wenn aus schüchternen Jungs Männer Gottes werden und sie anfangen, hier vorne zu prophezeien. Wenn aus verletzten Mädchen Frauen Gottes werden, die ihre Identität in Christus finden und diese dann auch leben als Vorbilder. Hammer! Ich freue mich so sehr. Aber genauso leide ich dann mit, wenn sie anfangen, in Kompromisse abzurutschen. Und wenn sie sich fürs offensichtlich Falsche entscheiden, dann leide ich. Dann fahre ich freitags von der Jugend nach Hause und dann weine ich. Und in solchen Momenten hört sich der Satz, den Jesus sagt, sorgt euch um nichts, manchmal wie Hohn an. Jesus, siehst du nicht gerade, dass hier ein Leben den Bach heruntergeht? Siehst du gerade nicht, dass er sich gegen dich entscheidet? Siehst du nicht all die Kompromisse in seinem Leben? Und ich bin voller Sorge. Aber das lässt sich gut auch übertragen auf deine Ehe, auf deine Arbeitsstelle, auf deine Klassenkameraden, die dich zum Außenseiter erwählt haben, auf deine Eltern, die dich in der Scheidung vielleicht vergessen haben, oder auf deine Kinder, die gerade auf Abwägen sind, oder auf die Diagnose, die du erhalten hast, auf alles in deinem Leben. Sinischa, du darfst nach vorne kommen. Und wir hören noch ein Zeugnis. Und du bist ein großes Vorbild für mich. Vielen Dank.
Ja, mein Name ist Siniša Sokač und ich komme aus Kroatien. Deswegen ist die Name ist ein bisschen komisch. Also wir haben gekommen hier in Deutschland vor 9 Jahren. Und die Zeit war echt super Zeit für uns, für unsere Familie. Ich war so gesegnet von Gott. Ich habe einen guten Job gehabt. Ich habe einen guten Arbeitskollege gehabt. Ich habe einen guten Arbeitgeber gehabt. Ich war wie eine Familie. Und dann habe ich aufgestanden, zu meiner Arbeit gegangen. Ich war froh. Dann habe ich zurück von Arbeit gekommen nach Hause. Ich war wieder froh, wenn ich komme wieder zurück zu meiner Familie. In dem Moment, ich habe keine Sorge gehabt. Den Moment, wir haben echt Gott dankbar, dass Gott hat uns so gesegnet. Wir haben Gott geglaubt und war echt eine wunderbare Zeit. Und in der Zeit habe ich gedacht, kann nicht besser sein. Aber unser Vater hat uns überrascht. Und in der kurzen Zeit, wir haben noch ein Kind, in der Zeit, wir haben 3 Kinder gehabt und dann nach der kurzen Zeit, wir haben 4. Kind gekriegt. Und derzeit haben wir gedacht, dass der Himmel hat gekommen. In unserer Familie. War wunderbar. Aber wann unsere Maria war 10 Monate alt, die war das erste Mal krank. Und dann habe ich die Situation sich ganz verändert. In dem Moment, wir wussten nicht, was ist unsere Zukunft? Ich habe gedacht, okay, das ist unser vierter Kind. Wir sind Eltern mit Erfahrung. Wir wissen genau, was wir machen. Wir haben alle unter Kontrolle. Das ist alles gut. Aber das war nicht. Und dann, Maria hat erstes Mal den Fieberkrampf gekriegt und dann hat sie weiter angefangen. Den Fieberkrampf hat sie bekommen, wann hat sie fast keine Fieber gehabt. Mit 37,2, sie hat schon den Krampf gekriegt. Und dann, wir waren in Stuttgart, in Olga Hospital, die Klinik, Kinderklinikum. Die Zeit war sehr schlecht. Maria hat ohne Fieber schon die Anfälle gehabt. Und sie, das war sehr oft, sehr stark. Plötzlich waren wir draußen im Spielplatz oder zu Hause oder bei Schlafen. Die hat die Anfälle gekriegt. Und in dem Moment hat sie schon gekriegt, fünf Medikamente, aber hat nichts geholfen. Die Ärztin selber war nicht so sicher, was sollen die weitermachen. Und dann nach dem Durchprüfen, Durchchecken, hat sie gesagt, dass unsere Maria hat eine genetische, schwer epileptische Krankung. Und er hat gesagt, dass die bleibt behindert, dass sie muss ihr ganzes Leben Medikamente nehmen und das dass sie wissen nie, was in Zukunft kommt. Derzeit war tatsächlich die Sorge für uns sehr groß. Ich bin erwachsen in einer gläubigen Familie. Meine Mutter hat 8 Kinder gehabt. Ich war zweite. Ich habe in Gott geglaubt. Aber in dieser Zeit muss ich eine persönliche Beziehung mit Gott machen. Das war ein Prozess bei mir. In der Zeit habe ich vielmal gefragt, Gott, warum? Aber habe ich nicht Antwort gekriegt. Und die Situation war tatsächlich sehr schlecht in der Zeit. Und habe ich den Moment überlebt, was bedeutet Glaube. In dem Moment habe ich den Predigt, was Daniel einmal gepredigt, von Realität und Wahrheit. Und dann wusste ich genau, dass ich muss schauen, ob die Wahrheit. Die Realität war sehr schwer. Und das war tatsächlich schwer für uns. Und habe ich einfach zu unserem Vater gekommen und der hat alles gemacht für uns, dass in dieser schweren Zeit, wo wir leben, kann trotzdem zu ihm vertrauen. Der hat zu uns seinen Sohn gegeben und der ist jetzt auch jetzt bei seinem Vater, aber hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Amen. Der hat uns seinen Geist gegeben und genau der Geist hat mich und Jesus zusammen gemacht. Der war wie ein Kleber und hat zwei verschiedene Teile zusammen gemacht. Und wir haben gekriegt von Arzt ein Angebot, dass wir zu unserer Maria eine behinderte Ausweis machen. Und weil gedacht, also der Lügler hat zu mir gekommen und hat gesagt, pass auf, dein Kind ist krank wegen dich. Du bist Sündiger. Und ich war lange Zeit beschäftigt mit diesem Gedanke. Ich habe mein Leben durchgemacht. Ich habe meine Gedanken durchgemacht. Und habe gedacht, okay, Jesus, wen gibt noch was? Vergib mir. Und da habe ich gekriegt den Wort, dass er hat zu uns alle Sünde vergeben. Nicht vergeben, der hat weggeschmeißt. Das bei ihm, wir sind sauber durch sein Blut. Aber der Lügler hat sich verändert. Der hat nachher gekommen und hat gesagt, du, pass auf, du bist ein guter Vater. Du willst zu deiner Kita gut machen. Mach den behinderten Passport oder Ausweis, dass dein Kind die Zukunft hat, ein sicheres Leben. Du wirst jeden Tag alt und dann kannst du nicht weiter zu deinem Kind sorgen. Aber in dem Moment, wir haben tatsächlich geschaut auf die Wahrheit. Die Realität war dabei. Der war hart, der Moment. Und da habe ich gesagt, okay, das machen wir nicht. Wir glauben nicht Jesus, wir glauben, dass er macht unser Kind heilig, der macht unser Kind gesund. In dem Moment, meine Frau hat sich das ganze Zimmer geschrieben mit den Worten, wo die Bibel uns sagt, das ist möglich zu dem, der welche glaubt. Aber nach der kurzen Zeit, wir haben schon gekriegt von Krankenhaus alle Anträge fertig. Nur wir müssen unten unterschreiben, dass wir bestätigen, dass unser Kind behindert. Und er hat wieder zu mir gekommen und hat gesagt, guck, das ist Gottes Wille. Guck da, Gott hat alles fertig gemacht. Du sollst nur unterschreiben. Du kannst weiter glauben, du kannst weiter beten, aber unterschreib das, benutze diese Möglichkeit für dein Kind. Und in dem Moment wusste ich, das ist nicht von Gott. Wir haben das nicht gemacht. Und heute ist schon 7 Jahre unser Kind hat, die geht in die Schule. Iban, ja, die hat keine Fieberkrampf mehr. Und jetzt ist über 3 Jahre, der hat keine epileptische Anfälle. Die hat 5 verschiedene Medikamente gekriegt und hat nie geholfen. Und jetzt benutzt nur 2. Mit ganz niedrigen Werten. Wir weiter beten, wir weiter kämpfen und wir weiter glauben, dass Miriam wird ganz gesund. Nicht wegen mich, dass ich bin einfach so gut oder so. Nur wegen unserem Gott, dass der nimmt die Sorge, dass er sorgt für uns. Dass wir kann immer für ihn vertrauen. Egal wie das Problem ist groß, egal wie die Realität ist groß, wir schauen in ihm, wir schauen an die Wahrheit. Wahrheit ist möglich, Wahrheit macht frei, die Wahrheit macht dich herrlich. Deswegen danke zu unserem Gott, zu unserem Vater, welcher sorgt für uns. Amen.
Danke dir. Danke dir, Sinisha. Also das Ziel ist, dass jede Sorge, die du hast, in einem Gebet enden wird. Jede Sorge, die sich bei dir entwickelt, soll nicht mit einer Drehspule beginnen und es wird immer schlimmer. Nein, es soll ein Gebetsmarathon daraus entstehen. Dein Denken verändert sich und Sinischer hat es so wunderbar beschrieben, wie der Heilige Geist als Kleber funktioniert. Und dein Gebetsleben mit dem Herrn wird immer intensiver. Dein Denken verändert sich, deine Beziehung wird anders. Du wirst weiter betroffen sein, du wirst weiter mitfühlend sein, du wirst Sachen mittragen, aber du machst das nicht mehr alleine und du wirst daran nicht mehr kaputt gehen. Liebe Eltern, ich kenne eure einzelnen Sorgen nicht. Aber lasst uns entscheiden, dass wir die Sorgen über unsere Kinder ans Kreuz bringen und Gott vertrauen, dass er es richten wird. Egal, ob dein Kind gerade in der Welt ist, ob es krank ist, was auch immer. Lasst uns unser Leben nicht voller Sorgen sein, sondern lasst diese Sorgen auf Jesus werfen und den Fokus auf ihn legen. Das waren 3 von 20 Abschnitte. Warum Jesus? Wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast und heute das erste Mal überhaupt von ihm hörst und dir denkst, boah, nee, ey, warum das alles? Dann möchte ich dir sagen, die Schuld, die Jesus am Kreuz getragen hat, ist um einiges höher und schwerer als das, was er an uns formuliert in der Bergpredigt. Und zwar geht es da um deine Schuld. Ob du sie annimmst oder nicht. Er ist in Vorleistung für dich gegangen, bedingungslos, damit du vereint sein kannst mit dem Vater und seiner Liebe. Und die Liebe wird alles verändern und dich zu Unmöglichem befähigen. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, ja, das brauche ich, dann darfst du später während dem Lobpreis nach vorne kommen und wir wollen mit dir beten. Und wenn du noch weitere Fragen dazu hast, dann bist du herzlich willkommen in der Welcome Lounge. Und heute sitzt du hier und ich hatte das Zeugnis von Kevin getroffen. Und wenn du sagst, ja, da gibt es einen Bruder, ja, da gibt es eine Schwester und da ist es so, wie es eigentlich nicht sein sollte, dann lade ich dich ein, dass wir hierher kommen, vor uns im Lobpreis 1 machen und wir beten mit dir zusammen. Und dann geht es mit der Entscheidung los. Und sobald du Jesus dieses Okay gibst, okay Jesus, ich möchte vergeben, ich möchte auf meinen Bruder, auf meine Schwester losgehen, sobald er dieses Okay hat, liebe Gemeinde, dann wirst du auch die Kraft dafür bekommen, es durchzuziehen. Bei Kevin hat es von der Sommerfreizeit bis zur Silvesterfreizeit gebraucht. Und auch wenn du es vorher nicht erwähnt hast, lieber Kevin, im Gespräch hast du mir erzählt, dass du deiner Mutter auch um Vergebung gebeten hast. Wie stark. Wenn dich die Politik schon aufregt und wenn es immer wieder Momente gibt, in denen die Themen der Gesellschaft dich rauben, deinen Frieden rauben, dann lade ich dich ebenfalls ein, nach vorne zu kommen. Bring deine Themen, deine Ansichten zu Jesus. Der Messias, unser Messias, er wird dir Frieden geben, den es nicht hier auf der Welt gibt. Gerechtigkeit auf dieser Welt wird es nicht geben. Wenn es für dich gerecht ist, wird es für jemand anderen ungerecht sein. Du kannst dich aufregen über die Politik. Du kannst dich aufregen über Gesetze. Das haben die Juden früher auch gemacht. Und denen ging es noch viel dreckiger wie uns. Und trotzdem hat Jesus gesagt, halte deine Backe hin. Gehe die zweite Meile. Wenn die Stadtverwaltung uns kein Grundstück geben will, ich glaube, dann sagt Jesus, dann betet weiter für sie und hört auf, zornig auf sie zu sein. Hört auf, von Verfolgung zu reden. Sondern seid Friedensstifter. Hört auf davon zu reden, alles geht den Bach herunter. Nein, sein Reich kommt doch erst. Wenn du in deinem Leben gerade eine Sorge hast und es sieht so aus, als würde es niemals besser werden, wenn die Nachrichten und dein Kontostand dich vielleicht nicht schlafen lassen, dann lade ich dich ein, dass du auch nach vorne kommst. Und dann wollen wir mit dir beten. Mich bewegt das Zeugnis von Sinischer und der ganzen Familie immer noch. Aber es gibt den Moment, da ist die Heilung eben noch nicht da. Und da sieht alles dunkel aus. Aber genau in diesen Momenten will Gott dir begegnen. Und will sagen, lade deine Sorgen bei mir ab. Und vielleicht bist du heute in diesem Loch und es sieht seit Jahren aus, als würde es nicht besser werden. Dann lade ich dich ein, dass wir mit dir beten. ich möchte zum Schluss kommen. In diesen drei Abschnitten zeigt Jesus uns schon eine Menge auf. Aber vor allem, dass ich nicht besser bin als ein Sünder. Und darum geht es nicht. Es geht nicht, besser zu sein bei Jesus. Und das schaffen wir auch gar nicht. Aber es geht darum, dass wir unser Denken verändern lassen. Dass wir uns von seinem Frieden, mit seiner Liebe so weit füllen lassen, dass wir unseren Stolz, unsere Ehre hier auf Erden abgeben können. Und dass es keine Rolle mehr spielt, weil der Fokus auf Jesus liegt. Und hier sein Kommen, sein Reich. Und ich empfehle euch, sucht euch eine Kleingruppe, wenn du noch keine hast. Diese Predigt, die geht zu Ende und ich hoffe, dass ihr noch ein paar Tage drüber nachdenkt. Aber in den Kleingruppen, in dem wöchentlichen Austauschen, vielleicht auch im Bekennen und im Zeugnis geben, da liegt große Kraft. Wie kann eine Gemeinde aussehen? Eine Gemeinde, dessen Besucher und Mitglieder gelernt haben, einander zu vergeben. Ja, es gar nicht so weit zu kommen zu lassen, sondern es schon vorher zu klären. Bevor die Dinge emotional eskalieren. Männer und Frauen, die keinen Zorn mehr in ihrer Ehe zulassen wollen. Jugendliche und Senioren, die in ihrer Vergebung lernen. Mütter, die gelernt haben, ihre Sorgen bei Jesus abzulegen, anstatt daran zu krank zu werden. Väter, die ihr Mandat wahrnehmen, geistlich Verantwortung zu übernehmen. Ja, Reich Gottes, das tatsächlich hier auf der Erde offenbart wird, hier in Pforzheim. Weil es Menschen gibt, die Platz machen für das Reich Gottes. Errettet werden wir nur aus Gnade. Aber diese Gnade befähigt uns, die Dinge umzusetzen, von denen Jesus weiß, dass es sich dafür lohnt. Steht mit mir auf. 3 von 20. Was für eine Fülle ist in seinen Worten. Und wenn wir das nächste Lied spielen, und wenn wir singen, schaffe Raum in mir, dann meint Jesus genau das. Schaffe den Raum, schaffe den Platz. Und wenn du merkst, da ist etwas in dir, das will diesen Platz nicht hergeben, dann komm nach vorne. Wenn es die Sorge gibt in deinem Leben, die dich zerfrisst, die dich krank machen lässt, die dein Herz schwach werden lässt, dann bring diese Sorge vor dem Thron Gottes. Wir wollen mit dir beten. Sitzen bleiben verändert nichts. Aber Jesus will von dir das Okay. Er will von dir hören, wie du sagst, ja, hier bin ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hier bin ich. Und zu allem anderen wird er uns befähigen. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist auf die Welt, Jesus, um uns zu zeigen, wie es lohnt, wie es sich richtig lebt. Ich danke dir dafür, dass wir unseren Stolz abgeben dürfen, dass wir unsere Ehre abgeben dürfen, dass wir all unsere Kränkungen abgeben dürfen, unsere Verletzungen, egal wer sie uns zugefügt hat. Ich danke dir dafür, dass wir unsere Sorgen an dein Kreuz bringen dürfen und dass wir erleben dürfen, wie in unserem Leben dein Reich groß wird. Jesus, du siehst, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen können. Aber ich danke dir dafür, dass du uns die Kraft dafür geben wirst. Hilf uns, Jesus, hilf uns und begegne du uns neu. Amen.